Ich danke dir, dass du hier bist. Übernimm du jetzt. Ich will dein Sprachrohr sein. Übernimm du, Heiliger Geist. Und ich nehme jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi. Alles Hohe, was sich über Jesus erhebt hat, unter die Füße Jesu zu gehen. Bring hervor, ja, was du hervorgebracht haben möchtest. Hilf, dass jeder Verständnis, Offenbarung und Erkenntnis bekommt. Danke dafür. Amen. Ja, schön, auch schön wieder hier zu sein. Ihr habt gar nicht gemerkt, aber wir waren eine Woche weg. Aber es ist auch wieder schön, gelandet zu sein. So, wir hatten eine gute Zeit mit unserer Tochter Janina in Karlsruhe. Und wie Bernd schon sagte, wir haben dann mit dem Pastoren-Ehepaar sprechen können. Es war ein gutes Gespräch und das Wort muss einfach nachwirken. Ich denke, dass wir nicht viel verstanden haben, aber es muss einfach nachwirken, was wir da, wir haben versucht, einiges aufzuklären. Und Gott ist in Kontrolle. Was ich da, wir haben dann auch zusammen gebetet und was ich da richtig hörte, das ist, dass Gott die Gemeinde in Karlsruhe gebaut hat und er möchte nicht, dass sie zugrunde geht. Ja, und Gott ist in Kontrolle über alle Dinge. Und er möchte auch nicht, dass die Gemeinde hier in Rinteln zugrunde geht, sondern er möchte uns stärken und auferbauen und bringt uns hinein in die Tiefen seiner Wahrheit. Amen. Wie Bernd schon gesagt hat, wir hatten gestern das gehört von diesem Satanisten, der zum Christen geworden ist. Und der hat über Bündnisse gesprochen. Und das hat mich dann ziemlich angesprochen. So, er hat eigentlich ganz stark darüber gesagt, wie wichtig das ist, wenn wir in Einheit beten. Und das ist, wo wir in diesen Bund eintreten, in den Bund Gottes. Wo wir das sagen, was Gott sagt, dann wird etwas passieren. Und dann habe ich so gefragt, was soll ich predigen? Und dann dachte ich, ja, Gottes Bündnisse. Was Gott für Bündnisse mit uns gemacht hat. Und Adam und Eva wurden geschaffen, weil Gott sagte, lasst uns Menschen machen. Menschen nach unserem Bild. Also da war der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die drei, die sind eins. Und die waren von Anfang an da. Die sind keine geschaffenen Wesen, sondern die sind Gott. Das ist der wahre, der echte Gott. Und außer diesem Gott gibt es keinen anderen Gott. Er ist der wahre, der echte Gott. Durch ihn ist alles geschaffen. Alles, was geschaffen ist, wurde durch sein Wort gebildet, wurde durch sein Wort kreiert. So, und er hat zu seinem Sohn dann gesagt, lasst uns Menschen machen. Menschen nach unserem Bild. Und so schufen sie Adam. Und Adam war eine ganze Zeit da oben im Garten und dann waren die ganzen Tiere, die waren auch schon geschaffen. Und Adam sieht dann irgendwann die Tiere, die haben alle, da ist ein Männchen und da ist Weibchen und die kriegen Kinder. Mir fehlt irgendetwas. Und dann wurde Eva geschaffen. So, und Eva wurde auch nach dem Bilde Gottes geschaffen, aber aus der Rippe von Adam heraus. Das war schon so eine Einheit. So, und so war die Gehilfin von Adam. Und die hatten eigentlich nur ein Verbot. Da im Garten, da gab es zwei Bäume in der Mitte des Gartens, so steht es in 1. Mose. So, und diese zwei Bäume standen in der Mitte des Gartens. Der eine war der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der andere war der Baum des Lebens. Und Gott hat diesen Befehl gegeben, Adam und Eva, ihr dürft von allen Bäumen essen in diesem großen Garten, aber von der Mitte dürft ihr von einem Baum nicht essen und das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und ich weiß nicht, wie lange die gelebt haben in diesem Garten. Auf jeden Fall gab es da eine Schlange, die noch gar nicht auf dem Bauch kroch, sondern die sah noch ganz anders aus. Und diese Schlange verführte Eva und dieser Baum oder diese Frucht an diesem Baum sah gut aus und verführte Eva. Und die Schlange sagte, Gott möchte nur nicht, also du wirst nicht sterben. Die wussten ja gar nicht, was Sterben heißt, weil es gab überhaupt keinen Tod. Die waren in dieser Ewigkeit, ja, da gab es gar keinen Tod. Du wirst nicht sterben, auch wenn Gott das gesagt hat, du wirst nicht sterben, sondern deine Augen werden geöffnet und du wirst sein wie Gott. Und das will Gott nicht. Ja, diese Schlange, dieser Lügner, der war eifersüchtig, dass Gott da Menschen geschaffen hat. Weil dieser Luzifer, dieser Satan, den man auch so nennt, ja, diese Schlange, war nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, sondern es war eine Kreation, ein Engelwesen, ein Cherub steht da. Ein Schirm der Cherub. Und er war mit Weisheit und mit Lobpreis geschaffen worden. Er war wunderschön. Aber er war nicht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und deshalb, dann später kann man lesen, durch das Satans Neid kam der Tod in die Welt. Er war so neidisch, dass die Menschen, die waren über ihn gesetzt. Ja, er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Und er hat in uns etwas Göttliches hineingelegt. Wir sollen werden, wie er ist. Und Adam war in dem Bild Gottes noch drin. Und dadurch, dass sie gegessen haben von dieser Frucht, sind sie aus dem Bild Gottes rausgefallen. Und die Gemeinschaft zu Gott war durchbrochen. Und da, sie konnten nicht mehr im Garten bleiben. Diese Gemeinschaft mit Gott war zerbrochen. Das war diese Sünde, die dann in ihr Leben kam. Das war schon der erste Tod. Ja? Dieser geistliche Tod, der war schon da. Die hatten keine geistliche Gemeinschaft mehr. In der Abendkühle kommt ja der Vater. Und er sagt, Adam, Adam, wo bist du? Und er hat sich versteckt mit Eva. Also Eva hat ja nicht alleine die Frucht gegessen. Adam stand sogar daneben. Der hätte auch sagen können, lass das sein. Und dann hat Eva gesagt, guck mal, mir ist nichts passiert. Ist auch die Frucht. Und Adam ist auch. Ja, und so sind sie beide aus dem Bilde Gottes herausgefallen. Sie haben nicht mehr diese Gemeinschaft mit Gott gehabt. Und da ist etwas zerstört worden. Die Verbindung zu Gott wurde zerbrochen, wurde abgeschnitten. Und deshalb ist eigentlich, sollen wir Weihnachten feiern, wir haben solche Weihnachtslieder, wo wir versöhnt werden mit Gott. Ja? Er kam, um uns mit ihm zu versöhnen. Mit wem? Mit Gott. Wir sollten wieder mit Gott versöhnt werden. So, und da musste Jesus kommen als der zweite Adam. Der musste auf diese Erde kommen und der musste alle unsere Sünden auf sich nehmen und er musste zu diesem Mensch werden der Sünde, aber er war voller Gerechtigkeit, er war Gott. Und deshalb ist die Sünde in ihm gestorben. Er hat diese Sünde zunichte gemacht am Kreuz von Golgatha. Er ist gestorben für dich und für mich und hat da die Schuld ertragen und hat da eine Versöhnung geschaffen zu Gott. Deshalb feiern wir ja eigentlich Weihnachten. Ein Kind ist uns geboren, ein Friedefürst. Das ist der Friede, den er gemacht hat. Er wollte uns wieder versöhnen mit Gott. So, das war der erste Bund, wo sie so rausgefallen sind. Und dann lasst uns, dann lesen wir, dann gab es Menschen auf dieser Erde. Adam und Eva wurden aus dem Paradies herausgeschmissen und danach bekamen sie eigentlich erst Kinder. So, und dann haben sie eine Menge Kinder bekommen und diese Kinder wurden böse. Und da war das Böse auf dieser Erde. Und Engel kamen und haben mit Menschen sogar Geschlechtsverkehr gehabt. Und das steht in der Bibel, dadurch kamen die Riesen hervor. Oder das, was wir Götter nennen. Ja? Oder die Halbgötter. So, dadurch kamen die in diese Welt. Und die waren sehr, sehr böse. Die haben die Menschen gehasst. Und die haben die Menschen zerfleischt. Und Jesus sagt, Gott ist gekommen, um Leben zu geben im Überfluss. Der Satan ist gekommen, um zu rauben, zu stehlen und zu morden. Und das ist so diese Linie, wo dann die Linie Kains, da kamen dann diese Mörder. Kain war der Sohn von Adam und Eva und sie hatten noch einen Sohn, Abel. Und Kain war der erste Mörder, der hat seinen Bruder erschlagen. Und diese Linie, die war böse. Und deshalb war das Böse in dieser Welt. Und die haben dann so, die sind ja 1000 Jahre oder so alt geworden. Das Böse hat so zugenommen. Und da gab es so eine Familie, die, das war Noah und seine drei Söhne. Noah, seine Frau, Sem, Ham und Japhet, seine drei Söhne. Da hat Gott Gunst gehabt mit ihnen. Und er hat gesagt, ich werde kommen und ich werde eine Flut über diese ganze Menschheit bringen, weil die Menschheit ist böse. Und das war so der erste Bund, den er dann gemacht hatte. Kann man lesen, 1. Mose 6, Vers 18. Da liest man, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt, vor allem Fleisch, sollst du je zwei in die Arche führen, dass sie dir am Leben bleiben. Und zwar sollen es ein Männchen und ein Weibchen sein und von den Vögeln und von dem ganzen Vieh. So, und da hat Gott einen Bund gemacht mit ihnen. Und diese Familie ist die einzige, die überlebt hat. Mit den Tieren, die sie in die Arche gebracht haben. So, und das war so der erste Bund, den man liest. Mit dir, Noah, mache ich einen Bund. Du sollst am Leben bleiben, alles andere werde ich vernichten. Und all die Tiere, die da reingegangen sind, die haben die ganze Erde nochmal neu bevölkert. Also die Erde ist nicht durch einen Urknall entstanden und es war eine Evolution, sondern das ist alles von Gott geplant und erdacht worden. Und er hat immer einen Plan B. Ja, wenn Adam fällt, da gibt es einen Plan B und das war jetzt der Plan B. So, dieses Böse musste ausgerottet werden und da gibt es wieder eine neue Schöpfung, eine neue, diese Familie war mit Gott verbunden. Diese Familie hatte Gunst in den Augen Gottes. So, Vers 21, du aber nimm dir von jeglicher Nahrung, die gegessen werden kann, und sammle sie bei dir an, dass sie dir und ihnen zur Speise dienen. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie es ihm Gott geboten hatte. Er kannte Gott, er hörte seine Stimme, er war gehorsam und er machte es genau so, wie Gott gesagt hatte. Ja? Deshalb war er Gott wohlgefällig. Deshalb hatte Gott ihn auserwählt von all denen, die noch auf Erden sein sollten. So, und dann lesen wir in Kapitel 9, Vers 9. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und eurem Samen. Da ist die Flut gekommen und die Flut hat alles vernichtet. Da war nichts mehr übrig geblieben auf der ganzen Erde. Es war eine mächtige Flut. Und 40 Tage, 40 Nächte, es hat nur geregnet, geregnet, geregnet. Und die ganze Erde war bedeckt mit Wasser. Und man wundert sich dann, dass man manchmal da oben, sogar an den Bergen, sieht man Muscheln oder ja, Meerestiere. Ja, das war alles, das ist bis oben hingegangen. Ja? Und das hat sich da versteinert. So, weil das Wasser ist bis zu den höchsten Bergen gegangen. So viel Wasser. Das war nicht nur Regen, sondern da steht die Fluten, die kamen von unten, von oben, von allen Seiten. Und wer durch diese Flut kam, war Noah. War Noah. Es muss schrecklich gewesen sein. Es muss gestürmt haben, es muss gedonnert haben, es muss schrecklich gewesen sein. Aber sie waren in der Arche. Und das ist für uns ein Bild. Jesus sagt, so wie Noah, so wird es in der letzten Zeit sein. Wenn ihr in die Arche geht, wenn ihr in Jesus Christus seid, egal wie es auf der Erde aussieht, aber wenn Jesus deine Arche ist, dann bist du geborgen, dann können die Stürme auf dieser Welt toben, aber du bist in ihm. Er ist da, dein Versorger. Er ist da, um dich zu schützen, um dich zu bewahren. Er hat einen Bund mit uns gemacht. Er hat einen Bund mit uns gemacht. Und jetzt macht Noah mit Gott und Gott macht mit Noah einen Bund. Als das Wasser runtergeht und sie kommen aus der Arche raus, da macht Gott jetzt einen Bund. Und es steht, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit eurem Samen, der nach euch kommt. Auch mit allen lebendigen Wesen bei euch, mit Vögeln, Vieh und allen Tieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gegangen sind. Was für Tiere es seien auf der Erde. Ich will meinen Bund mit euch aufrichten, dass künftig nie mehr alles Fleisch von dem Wasser der Sintflut ausgerottet wird und dass auch keine Sintflut mehr kommen soll, um die Erde zu verderben. Und ein Bund bedeutet, und wir wissen schon gar nicht mehr, was ein Bund bedeutet, deshalb ist es heute meine Predigt. So, ich habe einen Bund gemacht, als ich mit Bernd vor den Traualtar ging. Und ich habe mir das ganz genau, wir haben bestimmt 3 Jahre waren wir zusammen, ehe ich ihn geheiratet habe. Ich musste erst mal wissen, Gott hat mir gezeigt, das ist dein Mann. Und der Teufel, der kam ganz oft und hat immer versucht, uns wieder zu entzweien. Aber Gott hat mir eine Vision gegeben und hat mir gezeigt, das ist dein Mann und das ist der Schutz über deinem Haupt. Und egal, was dann der Teufel versuchte, uns zu entzweien, es ging nicht. Und da bin ich vor den Traualtar gegangen, ich bin vor Gott gegangen und habe gesagt, ja, ich mache einen Bund mit meinem Ehemann. Und da war mir vollkommen klar, da gibt es keine Scheidung. Ja, da gibt es keine Scheidung. Und ich habe ja schon öfters erzählt, so nach 3 Jahren ungefähr, war schon Janina geboren, 3, 4 Jahren, wo dann der Teufel auch wieder kam und anklopfte und ich war nicht mehr so viel im Wort und Bernd war ständig unterwegs und Bernd war mehr in der Gemeinschaft des Geistes und ich nicht mehr, wo der Teufel wieder anklopfte und sagte, du liebst ihn doch gar nicht mehr, lass dich doch scheiden, lass dich doch scheiden, wie willst du mit einem Mann zusammenleben, den du nicht mehr liebst? Ja, und dann kommt der Teufel mit einer ganzen Menge Ideen. Und so wie er sich verhalten hat, habe ich wirklich gedacht, er liebt mich auch nicht mehr. Ja? Und als ich ihm mal sagte, dann lassen wir uns eben scheiden, da sagte Bernd, ich lasse mich niemals scheiden. Und ich dachte, hä? Er lässt sich überhaupt nicht scheiden. Weil wenn wollte ich ja nicht das Schwein sein, dann sollte es auch von ihm ausgehen. Aber er sagt, ich lasse mich nicht scheiden. Das war dann wieder so eine Sache, oh Mann, dachte ich. Hä? Und da ist halt, ne, ich bin dann auf die Knie gegangen, habe geweint und habe gesagt, Herr, ich habe ja ein Bündnis gemacht und eigentlich will ich diesen Bund ja auch gar nicht brechen. Aber wie soll ich mit ihm zusammenleben? Mann, wir waren vielleicht erst 3, 4 Jahre verheiratet. Und dann denkst du, und dann noch 40 Jahre vielleicht? Jetzt sind wir fast 50 Jahre zusammen. Ja? So, und so lange, und wenn man sich dann nicht mehr liebt, ja, und ich bin auf die Knie gegangen, ich habe geweint und ich habe vor Gott gelegen und habe geschrien, Herr, was soll ich machen? Und weil ich mit ihm zusammen war, sprach eine Stimme in mein Herz hinein, sprach Karin, ich bin die Liebe. Und wenn du nur diesen Schritt machst und diese Liebe wieder von mir nimmst, dann kannst du einen Neuanfang machen. Ich bin die Liebe und es ist nur eine Entscheidung. Du kannst dich entscheiden, hat der Heilige Geist gesagt. Du kannst dich von ihm scheiden lassen. Ich werde dich immer lieben, hat er gesagt. Ich werde dich immer lieben, aber du wirst niemals in deine Bestimmung, in deine Berufung kommen. Und dann habe ich noch mehr geheult, weil als kleines Kind hat Gott mir schon Berufung gezeigt, meine Bestimmung. Ich habe gesehen, wie ich als kleines Kind habe ich gesehen, wie ich erwachsen bin und ich stehe auf einem großen Feld von ganz vielen schwarzen Menschen und ich predige da. Und Oma sagt, du wirst Missionarin, du gehst nach Afrika, du wirst da predigen. Und weißt du, als ich das dann sah, und da soll ich nie reinkommen. Wenn ich ihn verlasse, soll ich da nie reinkommen. Da habe ich gesagt, okay, Herr, ich will. Und es ist immer nur eine Entscheidungssache. Es ist eine Entscheidungssache. Ne? Wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Und die Liebe ist da. Und dann habe ich diese Liebe genommen, habe gesagt, ja, Herr, ich will. Das war das erste große Wunder, was ich erlebt habe. Diese Liebe kam sofort zurück. Und ich wusste dann nochmal, warum ich überhaupt mit ihm zusammen bin. Und ich habe mich ganz neu in Bernd verliebt. Und ich wusste sofort, Mann, Gott hat mir doch diesen Mann gegeben. Und er hat ihn mir zum Schutz gegeben. Und es liegt doch nur an meines Herzens Härtigkeit. Und er verändert uns. Ja, er verändert uns. Ich wollte Bernd verändern, er wollte mich verändern, hat nicht geklappt. Also mussten wir loslassen und wir haben gesagt, Herr, verändere du uns. Weil wir können einander nicht verändern, Halleluja. Sondern verändere du uns. Und Adam und Eva sind aus dem Bild Jesu Gottes rausgefallen. Und da mussten die auch, da musste erst Jesus wiederkommen, um diese Versöhnung zu bringen und uns wieder hineinzubringen in das Bild Jesu Christi. Dafür ist er gekommen. Das bedeutet, er ist unser Retter. Er rettet uns raus aus dieser Misere, aus dieser Finsternis. Er rettet uns raus aus dem ganzen Hass, aus dieser ganzen Friedlosigkeit und Ruhelosigkeit. Er rettet uns raus. So, und das war so das erste Wunder, was ich erlebt habe. Und danach habe ich dann noch ein Buch in die Hand bekommen, mein Mann ist gerne verheiratet. Und das habe ich dann angewandt wie ein Rezeptbuch. Und tatsächlich, Bernd blieb gerne zu Hause. Und unsere ganze Ehe hat sich total verändert. Und ein Jahr später wurde Daniel geboren. Und unsere Ehe war dann so viel, viel anders. Das war die einfachste Erziehung. Daniel war für uns, weil wir so eins waren. Das war dann so einfach. Mit unseren Mädchen hatten wir eine Menge Ärger, weil der eine sagte Hü, der andere sagte Hott. Und da musste ich lernen, ich unterordne mich meinem Mann. Er ist das Haupt der Gemeinde und der Familie. Ja? Und ich, egal, auch wenn ich das anders sehe, er hat jetzt die Verantwortung. Und dann kam Frieden in unsere Familie. Dann kam Frieden. Und ich dachte, egal, wenn er sich falsch entscheidet, ist dann nicht meine Sache. Aber er sagt das letzte Wort in unserer Erziehung. Weil er liebt Gott, ich liebe Gott und wir sind alle verdreht durch den Geist dieser Welt. Also überlasse ich das einfach Gott und nehme diese Ordnung an. Ja, der Mann ist dafür da. Er ist der Priester der Familie. Das ist das, was von Gott gedacht ist, bestimmt ist. Ja, das war so dieser erste Bund, der da gemacht wurde. Und dann lesen wir, 1. Mose 15, da gibt es schon den nächsten Bund. Da kommt Abraham ins Spiel. Und Abraham war wieder ein Auserwählter Gottes. Und Abraham glaubte dem Herrn, das ist Vers 6, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Gott hat zu ihm gesagt, wenn wir jetzt Kapitel 15, Vers 1 lesen, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und Abraham sprach, o Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos bin? Er hatte überhaupt kein Kind. Und er wollte sogar dieses ganze Erbe Eliezer geben, seinem Knecht. Und Abraham dachte, ja, ich habe ja keinen Erben. Doch siehe, das Wort des Herrn, Vers 4, doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser Eliezer, soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Er hatte nicht ein Kind, er war schon ging auf die 90 zu. Und dann denkt er, hä? So viel wie die Sterne, die kannst du ja gar nicht zählen. Ja? Und das ist so diese Vision, die er ihm gegeben hat. Und da steht dann, und Abraham glaubte Gott. Er glaubte Gott, obwohl er noch nicht ein einziges Kind hatte. Er glaubte Gott, dass das so geschehen wird. Und wenn wir sagen, wir sind Kinder Abrahams, dann müssen wir lernen zu glauben, wie Abraham geglaubt hat. Er hat geglaubt, obwohl es noch gar nicht sichtbar war, obwohl es noch gar nicht in Existenz war. Er hat Gott geglaubt. Das bedeutet, er hatte eine innige Beziehung zu Gott. Er hatte eine Gemeinschaft zu Gott und er wusste, dieser Gott ist real. Dieser Gott, wenn er etwas sagt und jetzt macht dieser Gott mit ihm einen neuen Bund und sagt, mit dir, Abraham, will ich einen Bund machen. Ja, mit ihm wollte er einen Bund hier auf dieser Erde machen. So, Vers 18. Gleichen Kapitel. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham, da hieß er noch Abraham, und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, das, was man jetzt Israel nennt, hat Gott dem Abraham gegeben. Dieses Land habe ich dir und deinem Samen gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den Strom den Euphrat. Also bis da nach Syrien hin, ja. Das ist das Land Israel. Und dieses ganze Land hat Gott dem Volk Israel gegeben. Das heißt, ich habe es Abraham gegeben. Ich habe es Abraham gegeben. Und dieses Land, ist deshalb so umkämpft, weil Gott gesprochen hat. Ja, weil Gott gesprochen hat. So, und hier macht er einen Bund. Und der sagt, dieses ganze Land will ich dir geben. Das war ein Bund. Und ein Bund bedeutet ein Versprechen. Ich habe Bernd versprochen, ich lasse mich nicht scheiden. Und ich habe mich auch nicht scheiden lassen. Gott hat mich überführt. Amen. Das ist ein Bund. Ein Bund bedeutet, ich stehe dazu und ich wanke da auch nicht. So als wir kaum verheiratet waren, Bernd und ich, da waren wir zusammen, hatten wir Urlaub gemacht und mein Bruder war auch mit. Und dann hatten wir einen Streit. Und dann sagt er, ah Mann, ihr streitet euch so oft, lasst euch doch wieder scheiden. Ja, für ihn war das so, er stand kurz vor der Hochzeit und dann sagt er, naja, wenn es nicht klappt, dann lässt man sich wieder scheiden. Ich sage, wann willst du dann überhaupt heiraten? Und er war kaum verheiratet, nach 2-3 Jahren war auch wieder geschieden. Das ist kein Bund, man kann einen Bund eigentlich nicht brechen, versteht ihr? Wir machen das, wir brechen diese Bünde. Aber ein Bund bedeutet, da ist ein Versprechen. Und da hat Gott ein Versprechen gemacht und der steht zu seinem Versprechen. Er steht zu seinem Versprechen. Und wir müssen lernen, zu dem zu stehen, was wir versprochen haben. Deshalb mache nicht einfach leichtfertig einen Bund, sondern überlege ganz genau, was du sagst. Überlege ganz genau, wenn du vor Gott einen Bund machst, du musst ganz genau wissen, weil da kannst du nicht einfach wieder rausgehen. Sondern was Gott hier macht, das ist für ewig. Und diesen Bund hat er mit Abraham gemacht und dieses Land ist für ewig, gehört Israel. Das ist ein Bund. Und 1. Mose 17, Vers 1 bis 19, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen dir, mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Ja? Wir haben als Kind in den Kinderstunden immer so ein Lied gehabt. Vater Abraham hat viele Kinder hat Vater Abraham. Ich bin eins von ihnen und eins bist du. So preisen wir den Herrn. Ne? Genau. Also Vater Abraham hat viele Kinder. Und er sollte die Sterne zählen und später sagt er, und zähle auch den Sand. Es gibt natürliche Kinder und es gibt geistliche Kinder. Und diese geistlichen Kinder, das sind wie die Sterne. Und da gehören wir zu. Und das sind diese Sand, das ist das Volk Israel, das ist hier das Irdische. Er hat sehr, sehr viele Kinder. Das hat sich erfüllt. Gott steht zu seinem Bund, es hat sich erfüllt. Die Erde hat sich ja gefüllt mit Menschen und die meisten, die stammen von Abraham ab. Da gab es einen Bund. Und wo du auch hingehst, Ephraim, Jakob hat ja 12 Kinder bekommen. Und ein Kind davon war Ephraim. Und Ephraim steht dann, hat sich unter die Völker gemischt. Da gibt es diese Stämme, die man noch findet, aber Ephraim hat sich unter die Völker gemischt. Da kann man nicht mehr herausfinden, ist das jetzt ein Stamm Israels? Und weißt du, weil du jetzt Christ geworden bist, weil du vom Vater gerufen wurdest, da glaube ich, wir gehören alle zu Ephraim. Er hat viele Kinder. So, und da gibt es 12 Stämme. Und diese 12 Stämme haben sich sehr, sehr vermehrt. Und Ephraim ist unter die Heiden gemischt worden. Und deshalb kann man das nicht mehr so feststellen. Aber Gott weiß ganz genau, welches Blut in dir fließt und in mir fließt. Er weiß ganz genau, was seine Kinder sind. Er weiß ganz genau, und er steht zu seinem Bund. Und er steht dazu, was er Abraham gesagt hat. So, und in Vers 4, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und er musste sich so schon nennen, obwohl da noch gar nicht Isaak geboren war. Und weil er ja noch kein Kind hatte, hat er auf Sarai gehört und Sarah hat gesagt, nimm doch meine Magd. Und da ist Ismael entstanden. Und Ismael, das sind die Völker, das sind die Prinzen, das sind die Scheichs aus Arabien. Da ist auch, Gott hat die auch gesegnet. Und diese Scheichs aus Arabien stehen immer gegen Israel. Weil Gott hat dann zu Abraham gesagt, nicht mit Ismael will ich einen Bund schließen, sondern mit Isaak, der Sohn, der noch geboren wird, von deiner Frau Sarai. Und Sarah war unfruchtbar und die war fast 90, als sie dann endlich Isaak bekam. Ja, es gibt nichts, was unmöglich ist für Gott. Es gibt gar nichts, was unmöglich ist für Gott. Und da kam dieser Bundesprinz hervor, mit dem er diesen Bund geschlossen hat, mit dem er gesagt hat, das ist der, mit dem werde ich meinen Bund schließen. Vers 19, da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Einen ewigen Bund. Das wird nie aufgelöst. Dieser Bund wird nie aufgelöst. Das ist ein ewiger Bund. Wegen Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Die Saudi-Arabis, ja, und die stehen gegen Israel, aber die sind auch gesegnet. Die haben das ganze Öl, sie sind reich und die sind Prinzen und sie sind Fürsten und sind von Gott gesegnet. Aber sie stehen gegen Israel und das ist nicht mit dem hat er nicht den Bund gemacht. Aber auch Ismael soll gesegnet werden und auch er wird eines Tages sich zu Gott bekehren. Da gibt es ganz viele Verheißungen. So, und dann gibt es den nächsten Bund. Jetzt gehen wir mal zu 2. Mose 2, Vers 22. Israel, also die Kinder Israels, Jakob hat 12 Söhne. Und diese 12 Söhne kriegen Kinder, ich glaube es waren 70, die sind alle nach Ägypten, weil eine Hungersnot in Israel war, damals hieß es noch Kanaan, sind sie nach Ägypten. Und in Ägypten, da war schon Josef. Er wurde vorausgeschickt. Und dieser Josef war so gesegnet von Gott, dass er wusste, wie man etwas konserviert, wie man Nahrung hervorbringt für Zeiten der Not. Also er hat Vorratskammern gebaut, weil Gott ihm das gezeigt hat. Es wird Hungersnot sein, aber er hat dann gesehen im Traum, wie er diese Vorratskammern bauen soll, wo das ganze Korn, also da gab es erstmal 7 Jahre oder weiß ich wie lange, 7 Jahre ganz viel Ernte und da sagte Gott, nimm dieses ganze Getreide, pack es in Vorratskammern, denn dann wird 7 Jahre Dürre kommen. Und das kam und durch diese Hungersnot, die war auf der ganzen damaligen Erde und dann hatten die auch Hunger in Kanaan. Also schickte Jakob seine Söhne, um da Nahrung zu holen aus Ägypten. Und wir wissen, dass er hat Josef da entdeckt und Jakob geht nach Ägypten mit seiner ganzen Familie. Und dann leben die dort, siedeln sich da an und es war alles Gottes Plan. Und die leben da viele, viele Jahre und werden dazu Sklaven, weil sie sich so vermehrt haben. Und dann schreien sie zu Gott um Hilfe. Und das lesen wir jetzt. Ich muss erst mal meine Nase schnurren. So, 2. Mose, 2. Mose 2, Vers 24. Und Gott erhörte, also dieses Volk Israel seufzte und stöhnte, und dieses Geschrei kam vor Gott. Und dann steht hier 24, und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund. Ja, Gott vergisst seinen Bund nicht. Er gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Die waren schon alle tot, aber er gedenkt immer noch an den Bund, den er mit denen geschlossen hat. Wisst ihr, wie wichtig ein Bund ist, ein Bündnis? Wenn Gott einen Bund macht, dann ist das ein ewiger Bund. So, und hier steht dann, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und nahm sich ihrer an. Und das war dann der Auszug aus Ägypten. Er sandte Mose, den Erretter, und er hat sie rausgeführt aus Ägypten, über das Rote Meer und 40 Jahre lang in der Wüste. Und sie kommen an den Berg Horeb. Und da macht er wieder einen Bund mit dem ganzen Volk am Berg Horeb. Und Mose wird auf den Berg gerufen. Und dann kriegen sie diese Steintafeln, wo das steht, wie dieser Bund aussieht. Da steht alles die Gebote Gottes drauf. Aber diese Gebote konnte man nicht halten. Mose hat das Gesetz empfangen. Das war ein Bund mit Israel. Ja? Da hat er einen Bund mit Israel gemacht, aber sie konnten das Gesetz nicht halten. Und das ist ganz wichtig, dass wir wissen, wir sind aus Gnade gerettet. Und dafür musste Jesus kommen. Und Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und er hat die Gnade gebracht. So, 5. Mose 5 lesen wir noch. 5. Mose 5, Vers 2. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat er diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Von Angesicht zu Angesicht hat der Herr auf dem Berg mit euch geredet, mitten aus dem Feuer. Er hat einen Bund mit Israel gemacht, mitten aus dem Feuer. So, und dann kamen diese ganzen Gebote und Vers 7 und 9. Ja, das brauchen wir nicht lesen, das ist, sind die Gebote. Und jetzt machen wir Jesaja 54 in Sprung. 54, Vers 10. Und da steht, denn die Berge mögen weichen, und die Hügel wanken, aber meine Gnade, und für Gnade steht im Urtext, aber meine Bündnisse, aber mein Bund, meine Bündnisse sollen nicht von dir weichen und meinen Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Was ist das für ein Friedensbund, was er gemacht hat? Er hat seinen Sohn gesandt und hat mit uns Frieden gemacht. Das war die Versöhnung. Er ist gekommen, deshalb feiern wir Weihnachten. Er ist gekommen und hat Frieden auf Erden gebracht, dass wir wieder versöhnt wurden mit dem Vater. Siehe, ein Kind ist euch geboren, ein Friedefürst ist euch gegeben. Er hat seinen Sohn nicht verschont, er hat seinen Sohn gegeben. Er hat seinen einzigartigen Sohn, ist Gott. Und Jesus hat gesagt, ich verlasse die Herrschaft da oben. Ich verlasse den Himmel, ich gehe auf die Erde und ich werde diesen Bund eintreten. Und dieser Bund besteht aus seinem Blut. Das ist der neue Bund, der jetzt geschlossen wird. Durch das Blut Jesu haben wir einen neuen Bund. Und das sind wir alle, das sind wir alle mit eingeschlossen. Das ist jetzt nicht nur für Israel, sondern das gilt allen. Er möchte, dass alle errettet werden, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Da sind wir jetzt alle mit hineingenommen worden. Alle Menschen, für alle Menschen hat er selber sein Blut gegeben. Wir haben ja von diesem Satanisten da gehört Und da ist jedes Mal, wenn da ein Bund geschlossen wurde, da wurde was von den Menschen verlangt. Blut, Opfer, opfere deine Mutter, opfere dein Kind, opfere. Jesus Christus hat einen Bund mit uns gemacht und hat sich selbst für uns geopfert. Er hat sich selbst für uns geopfert. Das ist ein Gott, deshalb ist er Liebe. Er verlangt gar nichts von uns ab. Er verlangt nicht, wenn du jetzt Frieden mit mir haben willst, dann gib mir dies oder das. Sondern er sagt nur, gib mir dein Herz und ich will es dir füllen. Ja, ich will euch Leben geben und das im Überfluss. Das ist das Einzige, was er sagt. Gib mir dein ganzes Herz und nicht nur dein halbes. Gib mir dein ganzes Leben und ich werde es im Überfluss erfüllen. Ich werde euch hineinbringen in meine Gesetze, in meine Gebote und ich werde euch zeigen, was es heißt, ein Bündnis. 2. Mose 15 steht, da waren sie an diesem Bach Meriba, wo dieser Bach auch noch bitter war. Und dort spricht dann Gott zu ihm, wenn du mein Wort hältst, wenn du mein Wort bewahrst und danach handelst, dann bin ich der Herr, dein Gott. Und du brauchst keinen anderen Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Du brauchst keinen anderen Arzt. Und du wirst keine Krankheiten erleiden wie die Welt. Ich werde keine Krankheit erlauben, auf dich zu fallen. Und dann sagst du, ja, und warum bin ich krank? Ja, und warum erreicht mich sowas? Weil du den Bund nicht verstanden hast. Und weil du immer wieder irgendwo abweichst von diesem Bund. Wenn du mein Wort verstehst, wenn du mein Wort ernst nimmst, wenn du weißt, dass ich Gott bin und keinen anderen Arzt willst, außer ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Dann wirst du keine Medikamente brauchen. Dann wirst du keinen anderen Arzt brauchen, sondern dann hast du diesen Bund verstanden. Und das ist, was ich jetzt in den letzten Monaten lerne. Und wo ich zu ihm schreie. Und wo ich sage, Herr, ich glaube, ich verstehe jetzt deinen Bund. Und ich stehe auf diesem deinen Wort. Und wo ich letztens so angegriffen war, habe ich in der Küche geschrien, weil ich Schmerzen in der Blase habe. Und habe gesagt, ich geh zu keinem anderen Arzt. Ich beiß mich hier fest wie ein Terrier. Ich habe gesagt, du bist der Herr, mein Arzt. Und dieses Wort nehme ich jetzt ernst. Dieses Wort nehme ich ernst. Ich will dich allein als meinen Arzt. Und so fängt Glauben an, versteht ihr? Aber das ist ein Schritt dahin. Und man kann das nicht sofort. Wie lange bin ich auf dem Weg? Und mich hat das fürchterlich geärgert, dass ich Gehirnbluten hatte und habe es nicht verstanden. Und nach dem Gehirnbluten ist hier oben alles in Ordnung. Aber was zurückbleibt, ist ein hoher Blutdruck und ich muss Medikamente haben. Ich habe mich nur geärgert darüber. Und jetzt verstehe ich langsam, ich muss lernen, mich festzubeißen wie ein Terrier, der gar nichts anderes sagt, als du bist der Herr, mein Arzt. Du bist der Herr, mein Arzt. Und du sagst in deinem Wort, das ist ein Bündnis, du sagst in deinem Wort, für wahr, ich habe alle deine Schuld getragen. Ich habe alle deine Schmerzen getragen. Und durch meine Wunden bist du geheilt, Jesaja 53. Er hat uns Wort, das ist Bündnis. Er hat uns ein Wort gegeben und darauf können wir uns berufen. Ja? Erinnere den Herrn an sein Wort. Das ist, wo er uns jetzt hinbringen möchte, weil die Zeit läuft ab und bald werden wir keine Ärzte mehr zur Verfügung haben. Wir werden keine Medikamente mehr zur Verfügung haben, weil er möchte uns jetzt lehren, dass er der Herr, unser Arzt ist. Er möchte uns lehren, dass wir im Bund mit ihm sind. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Und als Abraham das verstanden hat, er glaubte Gott. Und ihr kennt ja die Geschichte, wahrscheinlich war Isaak vielleicht 17, 18, war ein Jugendlicher. Und Gott sagt dann, Abraham, gib mir deinen Sohn. opfere mir deinen Sohn. Komm, Tagesreisen entfernt, zum Berg Moria. Und er geht mit Isaak. Und sie haben Holz dabei und sie haben alles zum Opfern dabei. Und je näher sie an diese Opferstätte kommen, Isaak sagt, ja, Papa, du hast alles dabei, aber wo ist das Opfertier? Und Abraham sagt, er wird sich ein Opfer ersehen. Ja? Und dann fängt er an, diesen Altar aufzubauen. Und da ist ja immer noch kein Opfer. Und dann erklärt er mit Sicherheit Isaak, weil er glaubte Gott. Und er hat ihm regelrecht erklärt, mein Sohn, Gott hat mit mir einen Bund gemacht. Und er hat mir gesagt, du bist der Sohn des Bundes. Er hat gesagt, mit dir, Isaak, wird dieser Bund weitergehen. Mit dir, Isaak, wird es weitergehen. Wir werden ein großes Erbe haben. Und auf dir, mein Sohn, ruht dieses Erbe. Aber du sollst jetzt als Opfer geopfert werden. Aber ich habe einen Bund mit Gott und er hat einen Bund mit mir gemacht. Und er hat gesagt, du bist dieser Segen. Du bist derjenige, der diesen Segen trägt. Mit dir, Isaak, hat er diesen Bund gemacht. Leg dich hin und wenn ich dich opfere, wirst du mir wiedergegeben werden. Denn Gott ist kein Mensch, dass er lügt. Er hält, was er verspricht. Dieser Abraham kannte Gott. Der kannte Gott. Der muss eine ganz tiefe Gemeinschaft mit Gott gehabt haben. Er wusste genau, der gibt nicht und raubt. Das ist nicht Gott. So wie Hiob. Der Herr schenkt und der Herr nimmt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Nee, sagt Gott. Ich gebe, aber ich nehme niemals zurück. Das, was ich geschenkt habe, nehme ich nicht zurück. Und das wusste Abraham. Er sagte, du wirst mir wieder geschenkt, mein Sohn Isaak. Der nimmt dich nicht. Du wirst mir nicht geraubt, sondern du wirst mir wieder geschenkt. Denn auf dir, Isaak, liegt die ganze Verheißung. Und dann macht er wirklich, und er hätte zugestochen. Und dann schreit Gott aus dem Himmel, stopp! Und da war dieses Witter, was sich verfangen hat. Und dann nimmt er diesen Witter und das wird das Opfer. Und das war eine Lektion auch für Isaak. Ne? Er hat seinen Gott kennengelernt und Gott raubt kein Leben. Er gibt das Leben. Also wir lernen einen Gott kennen, der nicht tötet, der nicht raubt, sondern der eigentlich nur gibt. Und selbst wenn wir geprüft werden, dann ist das nur eine Prüfung. Ja? Und jetzt müssen wir unbedingt wie ein Terrier uns festbeißen und wir müssen das Wort Gottes kennen. Weil wo wir uns festbeißen, ist das Wort. Das ist das Wort Gottes. Ich weiß, dass ich weiß, ich weiß, dass ich weiß. Und Hiob, als er dann durch diese Schwierigkeiten gegangen ist und Gott ist ihm selbst begegnet, dann ruft er mittendrin, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er muss eine Schau gehabt haben von Jesus am Kreuz. Er muss eine Schau gehabt haben, was 1000 Jahre später kommt. Henoch ist so das erste Buch gewesen. Ja, was so... Oder auch Hiob, was so das erste Buch, was es so gab. Und er hat eine Offenbarung und er muss Jesus am Kreuz gesehen haben, der alle Schuld hinwegträgt. Der alle Krankheit, weil die Schuld hat mit Krankheit zu tun. Der alles auslöscht und durch seine Wunden sind wir geheilt. Es ist sein Blutsbund, den er jetzt gemacht hat. Ein neuer Bund. Ein neuer Bund, der entsteht. Und da gehen wir jetzt hin. So, Jesaja 54 steht, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade, mein Bund wird nicht von dir weichen. Und mein Friedensbund, und dieser Friedensbund ist, Jesus ist unser Friede. Und er versöhnt uns mit Gott. Er ist gekommen, um diesen Weg wieder frei zu machen. Als er gestorben ist, da hat er sein Blut hineingetragen in das Allerheiligste und hat dich versöhnt mit dem Vater. Er hat uns wieder vereint mit dem Vater. Das ist der Friedensbund. Ein neuer Bund durch sein Blut. Ein neuer Bund. Das sagen wir ja, das Alte Testament, das ist das Gesetzesbuch, aber das Neue Testament, das ist das Neue, da ist der neue Bund. Da ist der Bund, den er mit uns geschlossen hat. Lukas 1, Vers 72, da hat Zacharias seinen Sohn bekommen, Johannes, die konnten ja auch, Elisabeth war schon alt, konnten lange Zeit keinen Sohn bekommen. Und Vers 67, und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt, als dann endlich Johannes geboren wurde. Und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Aus dem Stamme David, aus dem Stamme Juda ist Jesus gekommen. Ja, aus dem Stamme David, das weiß, sagt er hier, wie er es verheißen hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. Ja, Zacharias nimmt das wieder auf, er prophezeit und sagt, wir gedenken wieder an deinen heiligen Bund. Und dieser heilige Bund ist, dass David, aus dem Sprosse David, kommt der Messias, kommt der wahre Frieden, kommt der Erretter. Ein Erretter ist uns geboren, ein Erlöser ist uns gegeben. Jesus ist geboren, um wieder Frieden zu stiften zwischen Gott und den Menschen, um uns wieder eins zu machen, zurückzubringen in das Ebenbild Gottes und uns wieder mit dem Vater zu versöhnen. Dafür ist Jesus geboren. Das sind keine Puttengelchen, die da rumgeflogen sind. Da ist keine stille Nacht, heilige Nacht gewesen. Als Jesus geboren wurde, da waren himmlische Heerscharen. Es waren Kampfengeln. Und sie haben auf Jesus aufgepasst. Denn der Teufel wollte Jesus verschlingen. Er wusste, was da für ein Kind geboren wurde. Und da war der Himmel voller Engel. Und das waren keine kleinen Puttengelchen, sondern das waren mächtige Krieger. Es waren mächtige Krieger. Der Engel Gabriel geht ja zu Maria und er war schon ein mächtiger Erzengel. Und Maria zitterte. Sie hatte Angst vor dem. Ja, das war ein Botschafter. Und da war der Himmel voll von solchen mächtigen Kriegshelden. Und natürlich, die Hirten sehen diese Kriegsengel da oben und sie haben Angst. Und deshalb kommt der Engel und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Es waren mächtige, der Himmel war erhellt von mächtigen Kriegern, von mächtigen Engeln, war erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn, steht da, war erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Und diese Engel passten auf, dass Jesus nichts passiert. Herodes wollte Jesus dann umbringen, als die Weisen aus dem Morgenland kamen und sagten, wo ist der König der Juden geboren? Und er hatte ja keine Ahnung. Und dann fing er an und fragt nach den Propheten. Und die sagen, in Juda, Bethlehem, da muss er geboren sein. Und die Weisen gehen hin und finden Jesus. Aber gehen auf einem anderen Weg zurück. Weil die Weisung haben von Gott, sagt es ihm nicht. Und wir wissen, dann bekommt Josef einen Traum. Und Josef wird nach Ägypten gerufen. Und dann steht dann schon in Jesaja, aus Ägypten rufe ich meinen Sohn. Ja? Er musste nach Ägypten, Josef, Maria, musste nach Ägypten gehen, damit das Kind unversehrt bleibt. Denn dann hat tatsächlich Herodes alle Kinder umgebracht, von 0 bis 2 Jahren. Alle, die da geboren werden mussten, die wurden alle ausgerottet. Und das ist, was in Jeremia 30 steht. In Rama höre ich ein Schreien. Was das Rama, das ist da, wo Israel, wo Bethlehem in der Nähe ist. Ja, dass alle Kinder ermordet wurden. Rahel weint um ihre Kinder. Rahel weint um ihre Kinder. Aber es steht da auch, da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung. Gott passt auf seine Kinder auf. Und da werden ganz, ganz viele Kinder geboren, durch Jesus Christus gezeugt, durch den Heiligen Geist gezeugt. Und du bist eins davon, ich bin eins davon. Rahel, weine nicht. Es werden neue Kinder kommen. Und da gehören wir alle zu. Und das ist der neue Bund, den er geschlossen hat. Mit uns, ein neuer Bund. Und in 1. Korinther, das ist eigentlich, was wir auch immer, 11, was wir eigentlich immer zum Abendmahl lesen, Vers 25, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Der neue Bund ist das Blut Jesu Christi. Deshalb nehmen wir das Abendmahl. Wir trinken sein Blut und gedenken daran, er hat ein Bündnis mit dir und mit mir gemacht. Und da erinnere ich ihn ganz oft dran, wenn ich das Blut trinke und ich sage, danke, dass ich geheilt bin. Ich gehe zu keinem Arzt. Du hast mich geheilt. Du bist der Herr, mein Arzt. Das ist meine Arznei. Ich trinke dein Blut, ich esse dein Fleisch, ich esse dich und werde verändert in dein Bild. Das ist, warum wir das Abendmahl nehmen, so oft es geht. Das ist, warum wir voll werden mit dem Blute Jesu Christi. Ja? Es ist Wein, was wir trinken, aber im Geist ist es das Blut. Im Geist ist es das Blut. Und das ist der neue. Das ist der neue Bund. Das Blut Jesu Christi ist der neue Bund. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und dann lesen wir in Römer 5, und damit höre ich dann auf, Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Und wenn wir in Offenbarung lesen, da wird das Zorngericht ausgeschüttet über dieser Erde und er sagt, wir werden vor diesem Zorngericht gerettet werden. Versteht ihr den? Wir haben ein Bündnis. Es steht in Thessalonicher, es steht auch schon hier. Wir haben einen Bund, er hat einen Bund mit uns gemacht. Wir werden vor dem Zorn Gottes bewahrt. Wir müssen nicht das Zorngericht Gottes ertragen, sondern er hat uns davor bewahrt, wenn wir diesen Bund halten mit ihm. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Denn wenn wir mit Gott versöhnt, das heißt, jetzt wir sind in eine Sohnschaft eingetreten, das heißt Versöhnung. Ja, wir sind jetzt zu Söhnen Gottes geworden, das heißt Versöhnung. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Er ist unser Bruder. Jesus ist als Mensch gekommen. Er ist jetzt unser Bruder. Und er hat uns versöhnt. Und wir sollen jetzt zu Söhnen Gottes werden. Wow. Mein Bruder, mein Geliebter, mein Bräutigam. So. Versöhnt durch ihn. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und ich denke, hier höre ich auf. Oder ich mache hier das eine noch. Vers 14. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu vielen gekommen. Er hat mit uns einen Bund gemacht. Er hat mit uns ein, er hat, das heißt Gnade. Gnade ist ein Bund. Und er hat uns überströmendes Leben gegeben. Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen, ist der Tod in die Welt gekommen. Jesus ist als zweiter Adam auf diese Erde gekommen und er hat das alles erfüllt. Er hat das alles erfüllt, was der erste Adam verschuldet hat. Er hat sich als den zweiten Adam gegeben, hat sein Leben ausgehaucht am Kreuz von Golgatha. Sein ganzes Blut ist das Lösegeld für dich und für mich. Das ist der Preis, der bezahlt wurde. Er hat mich erlöst, er hat mich befreit. Und stell dir mal vor, wenn wir in diesem Blut leben, unter diesem Blut, unter der Deckung des Blutes sind, dann darf der Teufel uns nicht antasten. Und das ist, was dieser Satanist sagte, die meisten Christen wissen gar nicht, wie mächtig das Blut ist. Sie wissen gar nicht, wie mächtig das Gebet ist. Die wissen gar nicht, wenn ihr unter dem Blut Jesu seid, der Teufel kann euch nicht finden. Und da gab es Gemeinden in Uganda, da kam er her, und die konnte er gar nicht sehen, weil die haben sich jeden Tag unter das Blut Jesu Christi begeben. Und da konnte der Teufel nichts anhaben. Versteht ihr, was das bedeutet? Deshalb sagen wir, wir trinken möglichst jeden Tag das Abendmahl. Wir essen sein Leib, wir trinken sein Blut und wir stellen uns unter die Deckung seines Blutes. Der Teufel kann uns nicht sehen. Die Satanisten konnten diese Gemeinden nicht sehen. Die waren unter dem Radar. Und das ist, was Abraham bekommen hat im ersten Bund. Ich bin ein Schutz für dich. Ich bin das Schutzschild für dich, Abraham. Das ist dein Bund. Und Jesus sagt, ich bin dein Schutz, ich bin dein Schild. Ich bin deine Burg, die uneinnehmbar ist. Ich habe für dich gelitten. Ich habe für dich die Schmerzen ertragen. Durch meine Wunden bist du geheilt. Und dieser Satanist ist von Baby an dem Satan geweiht. Und er sagte, bis er Jesus kennenlernte, weiß er nicht mal einen Tag ohne Schmerzen. Er war nur voller Schmerzen. Und deshalb musste er Drogen nehmen und Alkohol trinken, weil es hätte es sonst nicht ertragen. Und deshalb ist das überhaupt, das gehört alles in diese Schiene Satan. Schmerzen, Krankheit ist nicht von Gott. Sondern da prüf dich, warum hat der Teufel noch Anrechte? Was muss ich rausschmeißen? Warum bin ich nicht unter dem Radar? Warum bin ich nicht unter diesem Schutz? Sündige ich noch? Ist da noch irgendetwas? Und weißt du, da war eine Frau, er erzählte ja von einer Gebetsgemeinschaft, die ein Bündnis gemacht haben. Und die haben 90 Tage, 6 Stunden zusammen gebetet. Und dieses Gebet war so mächtig, weil sie waren eines Sinnes, eines Geistes. Da kam nichts dazwischen. Die hatten den gleichen Gedanken, Gorobondero, Saraguandera, die haben öfters in anderen Sprachen, haben mit Sicherheit auch das gebetet, was Gott sprach. Die haben nichts anderes gebetet. Und dann wurde der Teufel aufmerksam auf diese Gruppe. Und dann war das so, dass er war dieser der Oberste über all diesen Zauberern. Und er hörte das und sagte, was ist das für eine Gruppe? Wieso ist sie jetzt so stark geworden? Da waren die schon ungefähr 40 Tage am Beten. Und dann bekam er Aufträge, wie er diese Gruppe auseinanderbringt, wie er diese Gruppe stoppt. Denn er hat gehört, wenn die 90 Tage schaffen, dann wird 70 Jahre Erweckung sein in Uganda. Und nicht nur in Uganda, sondern auf der ganzen Erde. Was die da machen, dieses Bündnisgebet ist so mächtig, sagt er. Das ist so mächtig und das ist verloren gegangen. Bündnisgebete, wer macht denn noch Bündnisgebete? Da war eine Gruppe von 25 Leuten ungefähr. Die haben sich jeden Tag getroffen, haben 6 Stunden lang gebetet. Und dann wurde am 9. Wie? Ne? Der vorletzte Tag, ne? Der 89. Tag. Da hat der Teufel es geschafft, sie abzulenken und sie haben es nicht mehr diesen 90. Tag geschafft. Und da hat der Teufel wieder Macht bekommen. Ja? So wichtig ist ein Bündnis. Als ich das hörte, da dachte ich, Mann, Wir müssen erkennen, was ein Bündnis ist. Und wir dürfen auch nicht leichtfertig ein Bündnis machen. Weißt du, als ich dann hörte, was für ein Bündnis die gemacht haben, die haben über 90 Tage, jeden Tag 6 Stunden. Man muss auch weise sein. Was schaffst du? Was schafft diese Gemeinde? Oder was schaffen diese 20 Leute? Verstehst du, man kann auch andere Bündnisse machen. Man muss ganz genau überlegen, wenn man einen Bund macht, schaffe ich das? Ja? Ist das wirklich real? Kann ich das realisieren? So, und da muss man genau von Gott hören. Und wenn Gott dahinter steht, dann schaffen wir das auch. Und dann wird auch nichts dazwischen kommen. Aber wir müssen genau hören und wir können nichts nachmachen. Und keine Panik, ich mache hier kein 90 Tage, 6 Stunden Gebet. Mache ich nicht. Das war einmal angesagt und das hat mir Gott nicht gesagt, okay? Das hat mir Gott nicht gesagt. Sondern ich werde, und was ich jetzt lerne ist, ich werde hören, was Gott sagt. Was anderes mache ich nicht. Ich werde hören, was Gott sagt. Aber das hat mir zu denken gegeben, wir wissen gar nicht, was für eine Macht wir eigentlich haben. Und warum liegt Deutschland so in Scherben? Warum ist Deutschland so schwach? Warum sind die Gemeinden so schwach? Da ist Neid, da ist Eifersucht, da ist Missgunst. Wisst ihr, wir waren vor Corona in Pastorentreffen. Und wenn wir da waren, da haben wir uns sowas von unwohl gefühlt. Wir sollten immer erzählen, wie es in der Gemeinde war. Und wehe, eine Gemeinde stand auf und der ging es mal richtig gut. Dann merkte man, wie Neid und Eifersucht da war. Und man versuchte, die runterzukriegen, dass wir alle auf einem Nenner bleiben. Ja, das ist Konkurrenzdenken. Und das ist die Sünde. Und das ist, warum die ganze Gemeinde so krank und so schwach ist. Da hat der Teufel was übernommen. Da ist keine Einheit. Und in anderen Sprachen beten, das war ganz selten. Ich habe wie oft gesagt, lass uns doch erstmal in anderen Sprachen beten. Lass uns hineinkommen in einen Akkord. Ja, lass uns nicht irgendwas beten. Und dann sollte man immer für die Gemeinden beten. Und da wurde irgendwas Seelisches, Irdisches und das ist dann dämonisch sogar. Das sollst du gar nicht beten. Sondern bete doch in anderen Sprachen und segne sie mit dem Geist Gottes. Amen. Da ist eine mächtige Waffe im Bund. Und er hat einen Bund mit uns geschlossen. Und er wacht über sein Wort, dass es sich erfüllt. Amen. Danke, Vater, in Jesu Namen für deinen Bund mit uns. Du liebst uns. Du hast diesen Bund mit Abraham, mit Noah, mit uns gemacht, weil du uns liebst, oh Gott. Du willst, dass es uns gut geht. Du willst, dass wir gesund sind. Du willst, dass wir keine Not haben, sondern du bist der Herr, unser Versorger. Du bist der Herr, unser Heiler. Du bist der, der uns zusammenfügt und der uns zusammenbringt, Herr. Du bist der, der die Einheit schafft. Kein Mensch schafft eine Einheit, sondern du bist der, der die Einheit hervorbringt. Bring uns die Einheit des Geistes in die Einheit des Glaubens. Danke dafür. Amen.